Über den Glauben will ich euch und soll ich euch heute Morgen, glaube ich, auch was erzählen. Glaube ist ja eine wichtige Sache, oder? Für Christenmenschen, Bibelchristen, sollte der Glaube essentiell sein. Und ist es auch. Und manchmal haben wir keinen Glauben, oder? Und Gott wirkt trotzdem. Das finde ich faszinierend. Manchmal ist unser Glaube klein. Und wir wissen vom Wort Gottes her, Senfkorn groß reicht ja schon aus, um Gewaltiges zu bewegen. Und manchmal ist er auch groß. Und ich denke, ich soll dir und uns sagen, keine Angst, wenn manchmal kein Glaube da ist. Oder wenn er ganz klein in dir ist. Und hör auch auf, dich zu vergleichen. Auch die Glaubenshelden, die man manchmal entdeckt, die du vielleicht kennst oder schon Biografien über ihnen gelesen hast oder auch in der Bibel findest. Ich denke, ich darf dir versichern, die haben auch Zeiten und Situationen in ihrem Leben gehabt, wo sie nur Mini-Glauben vielleicht gehabt haben oder gar keinen. Und Gott hat sie durchgetragen, hat sie weitergeführt. Das sind manchmal auch Gelegenheiten, damit der Glaube wachsen kann, wo wir an Grenzen stoßen, an Glaubensgrenzen stoßen. Was ich mir wünsche für die und durch die Botschaft heute Morgen, ist eine Sache an der Stelle. Egal, wo du gerade stehst, egal wie deine Situation gerade ist, egal wie du glaubenstechnisch gerade drauf bist, ich wünschte mir, dass wir alle zusammen wieder eine heilige Unzufriedenheit an der Stelle entwickeln und sagen, Mensch, da muss doch mehr gehen, da muss doch mehr möglich sein. In meinem Glaubensleben, in meiner Beziehung zu Jesus, in dem, wie ich Glaube in meinem Alltag lebe und wie ich das umsetze. Wir wissen ja auch, hoffentlich hast du bestimmt schon gelesen, wenn du ein bisschen mit der Bibel unterwegs bist, hast du den Jakobusbrief schon mal gelesen. Luther hat mal vorgehabt, den ganz aus der Bibel zu streichen, dem war das ganze Ding zu trocken. Aber es ist ein genialer Brief an der einen oder anderen Stelle, finde ich. Unter anderem steht da und durfte Jakobus uns mitteilen, dass der Glaube, wenn er keine Handlung nach sich zieht, wenn er sich nicht praktisch bewährt, sage ich mal, dass er nutzlos ist, er sagt sogar, dass er tot ist. Ja, also dass er eigentlich keinen Nutzen hat. Ja? Also die neue Genfer Übersetzung drückt es mal so aus, steht im zweiten Kapitel beim Jakobus ab Vers 20. Willst du nicht begreifen, du unverständlicher Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Und ein paar Verse weiter hinten sagt er, genauso wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, so ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Immer noch Glaube, aber tot. Ja? Okay, mir geht's aber heute Morgen ja nicht um so einen allgemeinen Glauben, so will ich ihn mal nennen, sondern um den Glauben an Jesus Christus. Also es geht nicht darum, dass wir glauben, dass die Bundesbahn mal pünktlich wird oder sonst irgendwo in irgendeiner Richtung. Das weiß ich nicht, ob sich das nochmal realisiert. Schauen wir mal. Aber der Glaube an Jesus Christus, ihr Lieben, der hat Verheißungen. Der hat mega Verheißungen im Wort Gottes. Und wir müssen wissen, Jesus wünscht sich genau diesen auf ihn fokussierten Glauben. Er geht sogar so weit, dass er sagt, ich erwarte, dass du da entsprechend diesen Glauben, den ich in dein Herz gelegt habe. Jeder Mensch hat von Gott ein Maß an Glauben mitgekriegt. Und es kommt darauf an, wohin investiere ich den, worauf fokussiere ich den, wo barge ich den, wo schaue ich, wo investiere ich den hinein. Ja? In Johannes 14, Vers 1 hat Jesus das gesagt. Er sagt, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Das finde ich auch genial, dass er das noch voraussetzt. Habt keinen Grund, Angst zu haben oder bestürzt zu sein. War eine Ermutigung von Jesus. Er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Vertraut mir, sagt er. Und das sagt er auch dir und mir heute Morgen ganz neu, denke ich und glaube ich und vertraue ich drauf. Und wir dürfen auch in dieser sich so rasend schnell verändernden Gesellschaft nicht vergessen und immer wieder uns da einnorden lassen, dass wir unser Leben versuchen, vom Ziel her auch zu sehen. Von dem Ziel, das wir als Christen von Gott her bekommen haben. Die Ewigkeit bei ihm, Leute. Ja? Wir werden bei ihm ankommen. Jesus geht so weit, dass er sagt, ich bin euch vorausgegangen und bereit alles vor, dass wenn es dann soweit ist, wenn deine Stunde, deine Zeit gekommen ist, dass da alles fertig ist für dich. Ja, ich baue dir eine Wohnung. Und Jesus hat echt eine Ahnung vom Bauen. War schon, als er hier Mensch auf der Erde war, hat er sich einen genialen Job rausgesucht. Er war Zimmermann. Ja, er hat mit Holz gearbeitet. Ich weiß nicht, wie die Wohnungen im Himmel dann sind. Da gibt's ja ganz viel spezielles Glas, so berichtet die Offenbarung mal, aber ich glaube, es wird auch Holz geben. Da gibt's ja Bäume und alles Mögliche. Und Jesus hat nicht nur die Bälgen auf die Flachdächer damals gelegt, er hat auch Möbel gebaut und alles Mögliche gemacht. Also er hat echt eine Ahnung. Und da dürfen wir uns schon drauf freuen, wie das dann aussehen wird. Die Zeit hier, so schön, wie es manchmal sein kann, aber sie bringt auch viele Herausforderungen mit sich. Der Körper, in dem wir drinstecken, hat keine Verheißung für die Ewigkeit. Der wird immer älter. Auch wenn wir jetzt hier, wir haben so einen kleinen neuen Menschen gesehen, ja. Aber ab dem Zeitpunkt, wo sie dann da ist, wird sie älter. Und es ist einfach so. 60, 70, 80 Jahre, keine Ahnung, je nachdem, manchmal auch ein paar mehr, leider manchmal auch weniger. Aber irgendwann müssen wir aus diesem Zelt, aus diesem Körper raus. Wir müssen raus. Und dann geht's in der Ewigkeit weiter, ihr Lieben. Okay, also die Bibel sagt uns und Jesus sagt uns an der Stelle, Mensch, Leute, solange wir hier seid noch, solange wie ich hier einfach noch Sachen für euch zu tun und zu erledigen habe, ey, da ist es zwingend nötig, dass ihr mir glaubt, dass ihr mir vertraut. Sonst ist das Allermeiste von dem gar nicht zu machen, nicht umzusetzen. Ja? Und die Bibel lehrt uns auch, dass ohne Glauben es nicht möglich ist, Gott zu gefallen. Das finde ich auch so krass. Im Hebräerbrief könnt ihr mal nachlesen, Kapitel 11, Vers 6, sagt Gott, es ist zwingend nötig, damit ich mit dir was anfangen kann, damit ich mich an dir freuen kann, dass du mir glaubst. Hey, und deswegen hat diese Predigt heute mindestens zwei Aspekte. Mindestens zwei. Also zwei, die mir wichtig sind. Erstens, die Predigt wird, wenn du es zulässt, wie ein Spiegel für dich sein. Du schaust rein, du hörst zu und du wirst sehen, wie es um deinen Glauben, wie es um dein Vertrauen in Jesus und sein Wort gerade aktuell bestellt ist. Aber es soll dir nicht Angst machen, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, selbst wenn du feststellst, hey, hier habe ich echt keinen Glauben, das macht nichts. Du kannst mit Jesus, und das will ich ein Stück weit auch aufzeigen, wie das funktioniert, da vorwärts gehen. Und kannst aus dem, wo noch nichts da ist, dich wieder beschenken lassen. Mit Glauben und Vertrauen in deinen Gott. Ja? Und das Zweite ist eben, die Predigt kann und soll dir helfen, den Glauben an Jesus und sein Wort wieder zu vergrößern mit den entsprechenden Handlungsanweisungen. Also die zwei Aspekte, wenn da was ankommt, dann denke ich, sind wir an dem Punkt, wo Jesus für heute geplant hat. Jesus ist, das wissen wir auch hoffentlich, der Anfänger und der Vollender von dieser Art Glauben, von der ich jetzt erzählt habe. Hebräer 12, Vers 2, könnt ihr auch mal lesen. Und da das so ist, da er das installiert hat, da er Glaube in uns hineingelegt hat, müssen wir genau ansehen, was er über Glauben im Wort Gottes sagt, wie das funktionieren kann. Und ich versuche das mal anhand von drei Geschichten in den Evangelien. Die erste Geschichte, Markus 4, Abvers 35. Da geht's drum, null Glaube, nix da. An jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war, und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass sich das Boot schon füllte. Also es ging ans Kentern. Ja? Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind, sprach zu dem See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Null? Also das ist der erste Löffel, den Jesus hier nennt. Null Glauben. Gar nichts. Kein Vertrauen zu ihm. Nichts ist da. Aber ihr Lieben, wir müssen genau lesen, was Jesus zu ihnen gesagt hatte im Vorfeld. Es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes genau nehmen. Ja? Und sehen und gucken, was hat Jesus gesagt. In Vers 35 sagt er doch zu ihnen: Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Das war die Anweisung Jesu. Da wollte er hin, auf die andere Seite vom See Genezareth. Da fahren wir jetzt hinüber, hat er gesagt zu ihnen. Jesus hat nicht gesagt, wir fahren bis zur Mitte, dann gehen wir wahrscheinlich unter. Die Wahrscheinlichkeit besteht. Hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, falls ein Sturm kommt, drehen wir auf alle Fälle um. Hat er auch nicht gesagt. Jesus hat gesagt, wir fahren da rüber. Das ist der Wille Gottes an dem Punkt hier. Ja? Was haben die Jünger gesagt? Entweder haben sie es überhört oder nicht verstanden, keine Ahnung. Sie haben sich nur Gedanken gemacht um ihr Leben und haben gedacht, Jesus kümmert es überhaupt nicht, dass wir hier umkommen. Der schläft da hinten im Boot, lässt sich's gut gehen. Was ist also ein Zeichen, um uns mal reflektieren zu können, was ist ein Zeichen für null Glauben in einer Situation? Es herrscht die Meinung vor, Gott kümmert es nicht, wie es um mich steht. Vielleicht geht es dir gerade so. Das macht nichts, sagst du nochmal. Nur um mal zu sehen, wo stehe ich vielleicht in meiner Herausforderung, in meinen Nöten, in meinen Lebenssituationen. Vielleicht geht das einher mit Gedanken oder Aussagen, die du triffst. Da muss man sich manchmal auch wieder mal zuhören. Ich bin in Not, aber Gott hat kein Interesse daran. Ich habe schon so oft gebetet und nichts verändert sich. Ich habe echt fette Probleme, aber Jesus hilft mir nicht, er greift nicht ein. Da höre ich ein Zeugnis, dass er was gemacht hat, da lese ich was, da kriege ich was mit, wo Gott eingreift, aber bei mir. Die Gefahr ist, dass man sich dann von den Problemen komplett vereinnahmen lässt und die Wellen immer mehr ins Lebensboot hineinschlagen und der Sturm beitscht und die Angst riesengroß wird. Man kann dann zu dem Schluss kommen, dass Gott überhaupt nicht bei mir ist oder ich vielleicht auch krass was falsch gemacht habe, vielleicht liebt er mich nicht mehr. Vielleicht stehst du an dem Punkt und bist zu dem Schluss gekommen: Hey Jesus, an meiner Situation, an meinem Leben hast du wohl kein Interesse. Kein Glaube an Jesus und seinen Möglichkeiten ist irgendwo noch in deiner Vorstellung, in deinem Reden, in deinem Denken. Ich sag dir, wenn das so ist, versuch doch mal deinen Kopf zu heben, Gott zu loben und zu preisen, entgegen deiner Wahrnehmung, entgegen deinen Gefühlen, deinen Emotionen. Versuch ihn wieder neu in den Blick zu nehmen und nächsten Glaubensschritt vielleicht zu machen und mit diesen Null-Glauben oder Mini-Glauben, vielleicht ist da schon ein bisschen wieder da, dass du neu mit Jesus durchstartest. Schon ein winziger Glaube an Jesus und sein Wort hat immense Kraft und Verheißung. Und vielleicht kommt jetzt, denn in Römer 10, Vers 17 steht es, dass durch die Verkündigung Glaube entsteht. Und das ist meine Hoffnung, wenn du gerade an diesem Nullpunkt bist, dass durch diese Verkündigung ein bisschen Glaube in deine Situation, in dein Denken, in dein Leben hineinkommt. Zweite Geschichte, kleiner Glaube. Matthäus 6, Abvers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Dann erklärt er das alles und so weiter. Ich mache mal einen Sprung. Er sagt, warum sorgt ihr euch um Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr auch euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden oder wie soll ich das bezahlen? Wie wird das mit meinen Kids? Wie soll das werden? Ich brauche eine neue Arbeit. Meine Finanzen sind katastrophal. Gesundheitstechnisch geht es mir auch nicht gut. Jesus sagt in Vers 32, nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Ihr Lieben, das Zeichen für einen kleinen Glauben ist, dass man sich ganz stark um das Morgen sorgt und nur den Mangel sieht, nur das, was ich noch nicht habe. Ihr denkt dran, das als Spiegel zu sehen, als Hilfestellung zu sehen. Wie geht's dir da? Drehen sich deine Gedanken ganz stark um Versorgung, um das, wie das Morgen wird? Hast du Angst vor dem Morgen? Oder siehst du auf Jesus und versuchst ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, auch für das Morgen und das Übermorgen? Leute, im Zusammenhang mit Glauben ist es von großer Bedeutung, wie wir über uns und unsere Umstände reden. Wirklich. Hör dir doch mal wieder zu. Echt, immer wieder eine Empfehlung, die ich ausspreche. Wie soll das nur werden? Das kriege ich nie hin. Das kann ich nicht bezahlen. Vielleicht werde ich nie mehr gesund. Alles wird immer nur schlechter. Wie redest du? Jetzt hört mal. Jesus sagt in Vers 25, sorgt euch nicht. In Vers 28 stellt er die Frage, warum sorgt ihr euch eigentlich? In Vers 31 gibt er die Anweisung, darum sorgt euch nicht. Und in Vers 34 noch einmal, darum sorgt euch nicht. Also wenn Jesus etwas einmal sagt, dann ist es zumindest nötig, dass wir uns das merken. Oder? Weil es kommt ja von Jesus. Sagt er es zweimal kurz hintereinander, dann sollten wir es vielleicht aufschreiben und irgendwo anheften und täglich da mal drauf gucken, damit wir es nicht vergessen. Sagt er etwas dreimal, es gibt ja Tätowierer, ne? Da wäre es vielleicht nicht verkehrt, versteht mich recht, ne? Das irgendwo so deutlich und fest und unauslöschbar, kannst du ja mit Edding erstmal auf die Handfläche schreiben oder was weiß ich was, wenn Gott da zu dir spricht, wenn du damit Probleme hast, dass du dir irgendwo das so deutlich sichtbar machst, hey, Jesus sagt, ich soll mich nicht sorgen. Ich soll mich nicht sorgen. Wenn Jesus das so brisant macht, so prägnant macht, so deutlich macht, dann muss das Gesagte mega wichtig sein. Ein kleiner Glaube ist vom Prinzip her gut, sagt die Bibel. Also der hat Verheißung, ja, da kann was gewaltig draus entstehen. Aber er lässt sich leider so manches Mal schnell von den Sorgen des Alltags irreführen. In der Gefahr steht er. Ja? Er steht in der Gefahr, das Wort Gottes zu vergessen in den Herausforderungen des Alltags. Dass das an abhanden kommt, dass an das nicht mehr präsent ist, nicht mehr sichtbar ist. Ja? Der kleine Glaube neigt dazu, dass sich mit dem Drumherum zu beschäftigen, sehr gerne. Weniger mit Jesus und seinem Wort. Und da braucht es eine Veränderung. Ja, da braucht es eine Veränderung. Jesus gibt ganz klare Anweisungen in dieser Passage, wie man dem gegensteuern kann. Du und ich. Er sagt, schau doch dir öfter mal die Schöpfung an. Schau dir die Schöpfung mal an. Guck mal, wie das läuft, schon über tausende von Jahren. Läuft die. Kommt immer nach, wir sind jetzt im Herbst, der Winter kommt, aber was kommt garantiert nach dem Winter? Ein Frühling. Ein Sommer. Der kommt. Hundertprozentig. Alle Blätter fallen in der Regel bei den meisten Bäumen runter. Was für eine Fülle, was für Arbeit hat es gemacht. Und Gott sagt, ich mache das nächstes Jahr neu. Ich mache das neu. Überhaupt kein Problem für mich. Guck auf die Schöpfung. Er sagt, lern doch mal von den Vögeln. Oder? Die säen nicht, die ernten nicht und Gott versorgt sie trotzdem. Er versorgt sie einfach. Und Jesus sagt, seid ihr nicht viel mehr wert, wie alle Vögel, sag ich jetzt mal frei übersetzt, zusammengenommen? Die Bibel lehrt uns, dass ein Mensch, eine Seele mehr wert ist als die gesamte Schöpfung. Leute, kein Tal ist endlos lang. Kein Tal. Nach jeder Nacht kommt wieder ein neuer Morgen und der Tag. So lange, bis diese Weltzeit zu Ende ist. Und nach einer Niederlage können und sollen von Gott geplant her auch wieder siegreiche Tage kommen. Amen. Halleluja. Leute, durch die Beispiele in unserer Geschichte will Jesus deutlich machen, dass mit ihm im Zentrum, dass wir, das muss man so ausdrücken, dass wir keinerlei Grund haben, uns zu sorgen. Ist so. Also uns abzusorgen, uns quälen und lähmen und in Ängste hineintreiben zu lassen vor lauter Sorgen. Wir haben keinen Grund dazu, wenn Jesus unser Herr, unser König, unser Erlöser, unser Versorger ist. Oder? Amen? Halleluja, das kann noch besser werden. Habe ich irgendwo so im Gespür. Herr Jesus liebt dich und er hat sich entschieden, sich um dich zu kümmern. Kannst du dir das mal zusagen? Jesus hat sich entschieden, sich um mich zu kümmern. Das kannst du dir mal zusagen. Das glaubt der Dumme und schwer. Echt? Er kümmert sich um alles, ne? Aber um mich. Jesus hat sich entschieden, sich um mich zu kümmern. Auch um dich. Das darfst du dir gerne zusprechen. Und da in dem Punkt, lass dir sagen, mach nicht den Fehler und kümmere du dich nur allein um deine Bedürfnisse. Das ist auch ein Zeichen vom mangelnden Vertrauen in Jesus. Dass ich meine, ja Gott macht's nicht, muss ich machen. Muss ich mich wohl stärker um mich kümmern? Muss ich sorgen, dass alles passt und alles rund läuft? Leute, das ist ein Kennzeichen von kleinem Glauben. Lass dich doch mal weiten. Lass dein Herz mal von Jesus öffnen. Öffnen für vielleicht die Sorgen und Nöte der Menschen um dich herum. Für die Menschen, für die du vielleicht im Gebet eintreten kannst und sollst. Die musst du gar nicht persönlich kennen, wo Jesus dich gebrauchen möchte. Für Dinge in seinem Reich, in der Welt. Steck doch mal, um ein anderes biblisches Bild zu gebrauchen, deine Zeltpflöcke weiter nach außen, damit Platz wird für die Dinge, die Gott dir zeigen will. für die Dinge, die er dir aufs Herz legen will. Falls das noch nicht geschehen ist, fang bitte an, dich um andere zu kümmern. Vielleicht um eine Person. Fang an, für sie zu beten. Fang an, wenn es dir möglich ist, dich um die Sorgen und Nöte dieses Menschen zu kümmern. Über Gebet hinaus. Vielleicht ganz praktisch. Mal eine Stunde mit jemandem zu verbringen, mal Zeit einfach für ihn zu haben, mal ihm zuzuhören, ihn mal anzurufen, keine Ahnung. Lass dich doch mal leiten vom Heiligen Geist. Wir sind Pfingstgemeinde, oder? Ich hoffe, du rechnest mit dem Heiligen Geist. Du rechnest mit seiner Führung, mit seiner Leitung in deinem Alltag. Jesus sagt, meine Schafe, die hören manchmal meine Stimme. Stimmt nicht, ne? Ja, das wissen wir. Aber rechnen wir auch damit, in unserem Alltag von ihm zu hören? Instruiert zu werden für die Woche, für den Montag, den Dienstag, den Mittwoch, den Donnerstag, den Freitag und den Samstag und am Sonntag wieder da zu sein, weil wir unsere Gemeindeversammlung nicht versäumen sollen? Kleiner Glaube hat meistens mit mir, mit uns zu tun. Das ist ein Kennzeichen, so gut er ist, ja. Aber wir wollen doch hoffentlich uns ausstrecken und mehr erwarten und zu einem großen Glauben kommen. Wollen wir uns großen Glauben mal ansehen, was der bewirken kann, was der für Kennzeichen hat? Matthäus 8, Abvers 5. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt da nieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, oh Wunder, ich will kommen und ihn heilen. Jesus ist der Heiler, der heilt gerne. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Er musste erst zu einem Heiden gehen, ja, um großen Glauben zu finden bei seinen israelischen Volk hat er keinen gefunden, der so einen großen Glauben hatte. Leute, was mir an dieser Geschichte zuerst auffällt, ist, dass Jesus sich wundert. Er wundert sich. Und meines Wissens nach wundert Jesus sich in der Bibel nur über zwei Dinge. Zwei Sachen habe ich entdeckt. Über großen Glauben. Das verwundert ihn, dass tatsächlich noch welche da sind, die großen Glauben haben. Und auf der anderen Seite wundert er sich über Unglauben. Dass jemand überhaupt nichts mit ihm anfangen kann. Und Unglaube da ist, obwohl er, wir müssen jetzt in seine Zeit uns hineinversetzen, so viele Dinge getan hat, Zeichen und Wunder gewirkt hat, den Menschen einfach nur Gutes wollte. Und trotzdem haben sie ihm nicht vertraut. Die allermeisten ja nicht. Oder sind dann weggegangen, als er gesagt hat, was Nachfolge in Verbindung mit Glaube an ihn bedeutet. Die Frage, die sich mir da gestellt hat, und vielleicht stellt sie sich dir auch, über was wundert sich denn Jesus, wenn er in mein Leben hineinschaut, wenn er mich anschaut, wenn er dich anschaut? Wie wird es ihm gerade gehen? Was denkst du? Wisst ihr, was so besonders war an diesem großen Glauben des römischen Hauptmanns? Die Bibel berichtet, er benötigte nur ein Wort, um Jesus zu glauben, um ihm zu vertrauen. Ein Wort. Da war etwas in ihm, der hat sich bekehrt, würden wir sagen. Er war Proselyt mit Sicherheit, also er hat sich geöffnet für den jüdischen Glauben, sag ich mal. Ja, er war dort stationiert und ist da in Kontakt mit dem Glauben des Landes gekommen, an diesen einzigartigen, einzigen Gott, und hat sein Leben ihm anvertraut. Ja, und er hatte so ein Verständnis von Autorität und von Unterordnung und von, dass ich mich da einfach hineingebe, diesem Gott vertraue, seinen Befehlen, sage ich jetzt mal, Vertrauen schenke. Das war er so gewohnt von seinem Job her, sage ich mal, ein Stück weit. Ja, berichtet er, wenn ich habe Leute unter mir, wenn ich zu denen sage, mach das, dann machen die das. Wenn ich sage, du gehst jetzt dorthin und holst mir das, dann holt er das. Und er sagt, da du alle Autorität hast, dass du Gott des Himmels und der Erde bist, wenn du was sagst, dann passiert das. Das kann ja gar nicht anders sein. Das funktioniert im Kleinen, das muss ja bei dir erst recht funktionieren. Also sag mir nur ein Wort, das genügt und mein Knecht wird gesund werden. Das kann nicht anders sein. Da kann sich nichts und niemand in den Weg stellen. Wenn du ein Wort der Heilung sprichst, dann wird der Kerl gesund, egal was er hat. Amen. So ist das. Diesen Glauben hatte er, das hat in ihm gelebt. Und er hat gesagt, Jesus, du musst nur eines sagen. Ich brauche ein Wort von dir, eine Zusage. Eine Zusage. Dann realisiert sich das. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund, Vers 8. Er hat verstanden, Jesus kann nicht nur heilen, er will das. Der will das. Mit Sicherheit hat er einiges gehört. Die Geschichten, was passiert ist im Land, die gingen wie ein Lauffeuer durch, hören wir an verschiedenen Stellen, dass die Menschen von überall her kamen, weil sie gehört haben, was dieser Prediger da bewirkt. In anderen Evangelien, da sehen wir diese Geschichte nochmal ein bisschen ausgeleuchtet und so weiter, da sehen wir, dass Jesus ca. 30 Kilometer weit entfernt war und der Hauptmann Diener hingesandt hatte zu ihm. Ja, bevor er dann persönlich irgendwo mit ihm Kontakt hatte. Und als die ihm berichtet hatten, Jesus kommt, der will zu dir kommen, da hat er gewusst, dann wird er auch heilen. Der kommt nicht einfach nur, um mal ein Käffchen mit mir zu trinken, damit ich eine gute Zeit habe, damit ich was Neues höre. Ja? Und er sagt, jetzt brauche ich noch eins von dir, Jesus, und dann ist alles gut. Du musst noch nicht mal mitkommen. Du musst nicht selber hin und die Hand auflegen. Du musst nicht selber hin und jetzt hier irgendein Brimborium machen. Eins brauche ich noch von dir. Sprich ein Wort und gut ist. Du hast die ganze Welt geschaffen durch dein Wort. Es ist null Probleme, durch ein Wort jeglicher Krankheit zu gebieten, dass sie gehen muss, dass Heilung fließen kann, dass dieser Not begegnet werden kann, dass dieses und jenes sich verändert, was es auch immer ist. Ey, du brauchst ein Wort von Jesus, damit die Veränderung in dein Leben hineinkommen kann, die dringend nötig ist. Ein Wort von Jesus. Großer Glaube braucht nichts weiter als eine konkrete Zusage von Jesus. Daran hält sich dieser große Glaube fest. Darauf vertraut großer Glaube. Großer Glaube ist also davon überzeugt, Jesus will und kann helfen. Es liegt alles in seinen Möglichkeiten. Er ist davon überzeugt, so ein Glaube, dass Jesus die Ressourcen hat, all der Not, in der ich stecke oder für die ich bete, dass er der begegnen kann. Dass er aus seinem Reichtum alles ausfüllen kann, jeden Mangel begegnen kann. Die einzige Bedingung ist, es muss mit seinem Wort konform sein. Der einzige Beweis ist das Wort Gottes, den dieser Glaube braucht. Das Wort Gottes muss in uns lebendig sein, ihr Lieben. Daraus entsteht Glaube. Das Wort Gottes muss in unserem Herzen sein. Was meint ihr denn, warum im alten Bund schon Gott drauf bedacht war? Schärft es euren Kindern ein, hängt es euch, schreibt es auf Tafeln drauf und hängt es hängt es euch rum. Und wenn ihr früh aus dem Haus geht, dann denkt schon dran. Und wenn ihr abends wieder heimkommt, dann sprecht darüber, was ich alles gemacht habe. Warum denn? Das Wort Gottes, das ist nicht nur ein Buch, das wir in der Hand haben, ihr Lieben. Jesus selber steckt in diesem Buch auf geheimnisvolle Weise drin. Er selber ist das fleischgewordene Wort. Das ist ein Geheimnis mit Sicherheit, das ist ein Spannungsfeld, das wir aushalten müssen. Aber in der Bibel steckt die Kraft drin. Die hat Gott da hineingelegt, die wir brauchen, Leute. Die wir in unserem Leben brauchen. Die Menschen um uns herum brauchen. Halleluja. Ich mache gleich Schluss. Ich will euch noch eines aufzeigen. Eines noch. Eine biblische Verbindung zwischen Glaube und Liebe. Die ist noch ganz wichtig, denke ich. In Galater 5, Vers 6, letzte Bibelstelle, da steht: Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas. Das war der Kontext, wo Paulus uns das gesagt hat. Sondern er sagt, das, was wirklich was gilt, ist der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Glaube, der durch Liebe wirksam wird. Leute, ohne Liebe, also wenn das nicht die Motivation ist, wenn Liebe, wenn unsere Herzen nicht erfüllt sind mit dieser Agabe-Liebe, dann hat der Glaube nichts, wodurch er wirksam werden kann, wodurch er aktiv werden kann, wodurch er fließen kann. Das ist ganz wichtig, ja. Ohne das Wort Gottes verhungert regelrecht unser Glaube, ihr Lieben. Und ohne die Liebe Gottes erstickt der Glaube. Dann wird er starr, dann wird er hart. Ja? Also wir müssen uns ausstrecken, parallel dazu, wenn wir über Glauben sprechen, wenn der wachsen soll, müssen wir uns ausstrecken nach der Liebe Gottes, dieser Frucht. Galater 5, 22, 23, schau doch mal wieder rein. Wir müssen gucken, dass wir Platz machen in unseren Herzen, dass wir das Herz unserer Herzen, die Bibel sagt, mehr als auf alles andere achte auf dein Herz. Was da hineinkommt, was du dir anschaust, was du dir anhörst, worüber du redest. Ja? Achte darauf, dass die Füllung deines Herzens stimmig ist, dass da die Liebe Gottes Platz drin hat und dann kann Glaube wachsen in deinem Leben. Dann wird das Wort Gottes nicht tot bleiben, wenn du es liest, weil es muss auf einen vorbereiteten, mit Liebe gefüllten Herzen fallen und dann wird Glaube wachsen können. Ja? Gott will seine Liebe durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgießen. Und da kann manches bremsen, da kann manches blockieren. Ah, die Füllung muss passen, ganz klar. Ja, aber sind wir auch bemüht, mit allen Menschen im Frieden zu leben? Einfach mal ein paar Punkte, die ich euch da nochmal mitgeben will. Hast du vielleicht irgendeinen Groll oder irgendeine Unvergebenheit in deinem Herzen, die du mitträgst und du denkst, nee, das ist gerechtfertigt da. Ich habe nichts falsch gemacht. Die andere muss kommen und sich entschuldigen. Ich habe alles gut gemeint. Aber in deinem Herzen ist was nicht okay, irgendeinem Menschen gegenüber. Und die andere Sache noch. Gehen wir noch so weit, dass wir Sünde beim Namen nennen, ehrlich mit uns selber sind? Und wenn wir was identifiziert haben, was nicht okay ist in unserem Leben, oder wir was gesagt, getan, gemacht haben, wo Jesus kein Ja dazu hat, dass wir schnell zu Jesus gehen, Buße tun und sie uns vergeben lassen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns und wäscht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Johannes 1, Vers 9. Ja? Machen wir das noch? Sind wir sanftmütig? Denkt an die vergangenen zwei Predigten vielleicht oder hört nochmal rein. Ist Barmherzigkeit uns wichtig? Keiner kleiner oder großer Glaube. Manchmal mischt sich das. So geht's mir. Manchmal habe ich Tage, da stelle ich alles in Frage. Denk, Herr, wo bist du? Und bet stupide irgendwelche Gebete, die ich halt, keine Ahnung, schon oft gebetet habe. Und vertraue darauf, dass der Herr treu ist, auch wenn ich es manchmal nicht bin. Und manchmal, ey, da habe ich so einen Glauben, da denke ich, da könnte jetzt Bäume ausreißen heute für Situationen. Und manchmal bin ich irgendwo zwischendrin. So ein kleiner Glaube. Und ich bin so dankbar, dass mein Gott treu ist, auch wenn es ich manchmal nicht bin. Und dass er mir immer wieder aufhält. Aber ihr wisst, wo ich drauf hinaus wollte und wo Gott und Jesus heute Morgen drauf hinaus wollte. Dass wir, egal wo du gerade stehst, nimm das bisschen, das du hast, oder auch geh von null aus, dann kann es ja vorwärts gehen. Lass dich beschenken. Lies die Bibel. Setze um, was er dir gezeigt hat. Und vertrau drauf. Glaube wird wachsen. Lass deinen Glauben, den du hast, dann auch Daten folgen. Ja? Mach das, was du erkannt und verstanden hast. Und glaube, dass Jesus das Seine dazu tun wird. Halleluja. Ein Wort. Guck mal, halt mal Ausschau nach diesem einen Wort für deine Situation. Für eine Bibelstelle, für eine Vers vielleicht. Oder tatsächlich nur ein Wort, das du liest. Und der Heilige Geist macht es dir neu, groß oder überhaupt groß. Und es wird eine mega Veränderung bewirken. Amen. Halleluja. Ich wünsche euch eine glaubensvolle Woche. Mit vielen tollen Glaubensdaten. Meistens sind es ganz kleine. Aber manchmal kommt auch was Großes dazu. Bin mal gespannt. Wir wollen wieder mehr Zeugnisse hören. Ja? Knackig auf den Punkt gebracht, was Gott in unserem Leben tut. Ja, wenn wir dann mal 3, 4, 5 hintereinander hören, müsst ihr das ein bisschen knackiger zusammenfassen. An der Stelle. Und aufzeigen, was Jesus tut. Und das ist echt ermutigend. Danke, Mariette. Gott wirkt durch Gebet. Selbst wo wir nicht glauben, manchmal, dass er es tut. Ja? Halleluja. Amen.